The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. September.
Das ist ein neuer Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland.
Jetzt schaltet sich der CDU-Generalsekretär in die Causa Julia Ruß ein. Es geht in dieser Debatte um Meinungsfreiheit. Es geht um das Gefühl, dass nicht alles gesagt werden darf. Und es geht um Meinungspluralität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Teil des offiziellen Auftrags ist, die aber in Teilen nicht gelebt wird.
Ist bitter.
So die Kritik. Carsten Linnemann.
Und ich finde, man muss jetzt beispielsweise klar sagen, wir frieren die Gebühren auf dem jetzigen Niveau bis auf Weiteres ein, damit endlich Druck entsteht, damit Reformen passieren.
Was ist passiert? Julia Ruß ist 31 Jahre alt, Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie hat volontiert beim Bayerischen Rundfunk und sie fällt auf. Ruß kommt eher konservativ daher, zum Beispiel beim Thema Migrationspolitik. Sie selbst sieht sich damit in der Minderheit. ARD und ZDF hätten einen Linksdrall, so ihre Kritik. Sie bemängelt, Zitat, das Ausblenden unliebsamer Meinungen.
Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber es ist eines der ganz großen Streitthemen unserer Zeit. Ich bin Julia Ruß. Und wir von Klar sagen, was falsch läuft.
Ihr Reportageformat Klar, produziert vom Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk, sollte einen neuen Akzent setzen. In der ersten Folge im Sommer hatte sie sich kritisch mit der Migrationspolitik auseinandergesetzt und Missstände beleuchtet.
Behörden sind überfordert, immer mehr Städte und Gemeinden am Limit. Und es passieren Verbrechen. Das alles schildern wir euch aus der Sicht von Betroffenen. Und wir starten mit einem Vater, den bis heute der Gedanke quält. Hätte der Tod seiner Tochter verhindert werden können?
Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Vor 2 Jahren wurde Michael Kürats Tochter von einem Asylbewerber getötet.
Kritik von links wurde laut. Jan Böhmermann hat die Sendung, Zitat, rechtspopulistischen Quatsch genannt. Danach hat Ruß noch 2 weitere Folgen beim NDR moderiert zum Thema Corona und zu den Bauernprotesten. Jetzt ist Schluss. Der NDR wird die Reihe weiterführen, aber ohne Ruß. Ein Grund dafür wird in der Pressemitteilung nicht genannt. Das ist ein Skandal. Laut Medienberichten gab es Widerstand aus der NDR-Redaktion gegen Ruß. Die Welt berichtet von einem Brief, den über 250 Mitarbeiter unterschrieben hätten. Darin wird die Sendung von Ruß kritisiert, sie erfülle journalistische Standards nicht und sei überemotionalisiert. Ruß wird nur noch Sendungen der Reihe Klar moderieren, die vom Bayerischen Rundfunk verantwortet werden. Ruß zeigt sich auf X, Zitat, fassungslos. Auch der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist entsetzt.
Dass dieses Format nach 3 Pilotprojekten zukünftig nur noch im Bayerischen Rundfunk gezeigt werden soll und nicht mehr im Norddeutschen Rundfunk, finde ich, ist schon ein extrem schlechtes Signal. Und ich will an der Stelle mal sagen, der Bayerische Rundfunk hat hier richtig entschieden. Und ich finde es gut, dass dort eine solche Sendung auch Platz hat. Und ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei uns im Norden, der Norddeutsche Rundfunk, sollte ich davon lieber eine Scheibe abschneiden. Denn es ist wichtig, dass diese Meinungsvielfalt gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch dargestellt wird, meine Damen und Herren.
Markus Söder, CSU-Chef in Bayern und Ministerpräsident, hat gestern bei einer Veranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gesagt:
Schwerer Fehler vom NDR, jemanden abzuschalten, weil er ihm nicht passt, ist weder in Ordnung bei anderen Parteien, aber auch nicht, wenn jemand mal konservativ ist.
Fakt ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Reform dringender denn je. Eine Moderatorin, die anders tickt als viele andere Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einfach vor die Tür zu setzen und das auch noch ohne richtige Begründung, das ist den Gebührenzahlern nur schwer zu vermitteln. Wir erleben gerade, dass Meinungsfreiheit zu einem Schlagwort geworden ist. Aber im Kern geht es um etwas sehr Konkretes. Es geht darum, dass abweichende Stimmen nicht einfach ausgegrenzt oder mundtot gemacht werden dürfen. Wer die Cancel Culture anprangert, darf nicht selbst zum Zensor werden. Eine Demokratie hält Widerspruch nicht nur aus, sie braucht ihn. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christiane Benner ist Vorsitzende der IG Metall und sie fordert im Pioneer-Interview einen Mentalitätswechsel in Deutschland.
Was ich echt nicht so gut abkann, wir springen halt immer auf die Beispiele, wo es nicht klappt. Aber ich meine, wir können halt hier auch so viel.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat alle Details zu Nvidias großem Coup. Außerdem geht es um Schummler beim Steinflitschen in Schottland und um eine neue Flugstrecke, die neue Rekorde setzt. Christiane Benner ist eine der mächtigsten Frauen Deutschlands und mein Kollege Nils Heisterhagen hat sie getroffen.
Guten Morgen, Frau Benner.
Schönen guten Morgen, Herr Heisterhagen.
Christiane Benner ist die Vorsitzende der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft Deutschlands. Als erste weibliche Vorsitzende vertritt sie sage und schreibe 2,2 Millionen Arbeiter. Durch ihre Aufsichtsratsfunktion bei Continental und VW ist sie bestens mit der Konzernseite der deutschen Industrie vertraut. Bis zu 20% aller Stellen im deutschen Maschinenbau sind gefährdet, so heißt es von der Unternehmensberatung Horvath. Allein seit Beginn des Jahres sind rund 60.000 Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie verloren gegangen. Mein Kollege Nils Heisterhagen hat mit Christiane Benner gesprochen über die Lage der Industrie allgemein und auch über die Zukunft der Stahlindustrie.
Aber ist Stahl denn wirklich unsere Zukunft? Müssen wir nicht eher auf humanoide Roboter, auf Cloud und auf künstliche Intelligenz setzen?
Beides. Und ich habe die Symbiose genau dieser Themen sehr schön mir letztens im Forschungszentrum in Jülich angeguckt. Da ist ja der Jupiter eingeweiht worden, der viertgrößte Quantencomputer der Welt. 3 stehen in den USA, der viertgrößte in Deutschland. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Also das heißt, ein Computer, der riesige Datenmengen blitzschnell verarbeiten kann mit Quantentechnologie. Und dort sind gleichzeitig aber auch, steht ein Elektrolyseur. Dort wird geforscht zum Thema Wasserstofftechnologie und die arbeiten auch mit den Stahlunternehmen und mit den Chemieunternehmen zusammen. Das heißt, es geht beides.
Christiane Benner hat mit Nils auch über das große Sorgenkind der deutschen Industrie gesprochen, die Autobranche.
Es gab letztens eine Studie, sagen 50.000 Jobs in der Automobilindustrie weg. Jetzt gab es gerade eine Schocknachricht aus Köln. 1.000 Jobs bei Ford sollen wegfallen und Ford setzt ja bekanntermaßen nur auf E-Mobilität in Deutschland. Ist es vielleicht auch einfach ein Fehler gewesen, so sehr auf E-Mobilität zu setzen?
Elektromobilität wird kommen. Die kommt schon. Also wir haben ja wachsenden Anteil, also noch unter 20%, okay. Aber das wird kommen. Und wir haben ja Steigerung in dem ganzen Thema. Und zum Teil war es auch eine verfehlte Modellpolitik. Und das in Köln, das haben unsere Betriebsräte dort und die IG Metall, die haben das ja wirklich sehr über Monate jetzt verhandelt, dass die Bedingungen für die Beschäftigten gescheit sind. Am Ende sind es trotzdem weniger Arbeitsplätze, da haben Sie recht. Aber ich will mal sagen, das Unternehmen BMW zum Beispiel, die haben im Zuge dieser Transformation keinen Arbeitsplatzabbau. Die haben Veränderungen, die haben ganze Werke umgebaut. Das ist ja eine riesige Arbeit. Das sind Milliardeninvestitionen bei den Autoherstellern, die da gemacht worden sind. Und ich meine, ich kann jetzt darüber streiten, klar war das alles zu spät. Ich hätte mir auch früher erschwingliche, kleinere Elektroautos gewünscht. So, aber das ist jetzt vergossene Milch. Jetzt müssen wir umsteuern und müssen nach vorne denken. Und ich bin nach der IAA, ich muss sagen, ich bin auch optimistisch, dass das gelingen kann.
Jetzt haben Sie aber gerade selber zusammen mit VDR zumindest eine kleine Kehrtwende gemacht Richtung mehr Freiraum für den Verbrenner. Haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, wo Sie ja zumindest mehr Flexibilität fordern. Wie ist das denn zustande gekommen und warum kehren Sie quasi von einem Kurs der reinen E-Mobilität ab?
Das ist kein U-Turn. Wir haben, würde ich mal sagen, vielleicht nochmal einen Gang runtergeschaltet. Und es geht darum, dass wir aufgrund auch der neuen geostrategischen Herausforderungen, geopolitischen Herausforderungen, die wir haben. Und es geht auch um Zölle. Es geht aber auch um das ganze Thema Rohstoffpolitik. Wir sehen Schwierigkeiten darin, dass wir bis 2035 alle, die Rohstoffe haben werden, sodass wir ausreichend Batterien fertigen können für alle Autos, die elektrisch fahren müssten, damit wir unsere CO2-Werte erreichen. Und jetzt geht es im Moment darum, bauen wir noch einen Übergang, beispielsweise, und das ist unsere Idee in dem Papier, dass wir das Thema der Plug-in-Hybride, der Hybrid-Technologie, Range-Extender, also das ist irgendwie wie so eine Lichtmaschine, die den Elektromotor speist, dass wir da noch über 2035 hinaus Möglichkeiten geben, die mit erneuerbaren Kraftstoffen zu betreiben, damit auch einen Beitrag zur CO2-Absenkung zu leisten und wir dann damit aber auch eine Technologie haben, um, ich sag mal, für noch mehr Menschen das vorstellbarer zu machen, komplett auf Elektro umzusteigen. Ich meine, sorry, Menschen müssen diese Autos kaufen und mögen. Und das war ja nur ein Aspekt in diesem Papier. Der Großteil geht ja auf das Thema der Rahmenbedingungen, die da absolut erforderlich sind. Und damit meinen wir beispielsweise Investitionen in das ganze Thema Batterie, dass wir auch da aus Unabhängigkeitsgründen.
Aber das ist ja grandios gescheitert, zum Beispiel mit Northvolt. Also wie.
Aber Sie haben doch jetzt
die Industrie das hin?
Sie, stimmt, wir haben ja jetzt einen Investor aus den USA, der will jetzt bei Northvolt einsteigen. Also da tut sich was. Bei ACC gibt es jetzt auch, Kaiserslautern, auch wieder erste zarte Überlegungen. Ja. Also das ist, ja, und ich meine, verstehen Sie, ich...
Was erwarten Sie denn von der Politik in dem Bereich nochmal?
Was ich echt nicht so gut abkann, wir springen halt immer auf die Beispiele, wo es nicht klappt. Ja, und dann wird so ein super Ding in Jülich, wird dann eröffnet, zum Glück war der Bundeskanzler da, der hatte das mal Medienattention. Aber ich meine, wir können halt hier auch so viel. Wir haben im Bereich Luftfahrt, wir haben im Bereich Siemens Energy, also da, wo zum Beispiel auch Technologie gebaut wird für diesen ganzen Umklapp in die erneuerbaren Energien, haben wir ja echte Erfolge. Und wir haben in Deutschland echt ein Problem. Wir gucken echt auf das machen das will ich Ihnen jetzt nicht hier vorwerfen. Aber als würde man darauf warten, dass irgendwelche Dinge gegen die Wand fahren. Und das finde ich, mit so einer Haltung kommen wir halt nicht weiter. Die Menschen in den Betrieben, die haben Zuversicht verdient. Ja, die machen ihre Beiträge, die arbeiten im Moment kürzer, ohne Entgeltausgleich, die auf der anderen Seite atmen die echt mit den Bestellungen vom Kunden, sind hochflexibel und die erwarten auch, dass es einen Plan nach vorne gibt. Und deswegen investieren in die Zukunftsfelder und Deutschland kann halt eine Menge. Und da muss man sich in Europa jetzt zusammentun, auch mit den anderen Ländern und Schwerpunkte festlegen, wo wir investieren.
Aber wo sollen wir denn investieren? Machen Sie es doch mal konkret. Sagen Sie mal drei oder vier Branchen, wo wir rein müssen.
Na, natürlich. Und zwar, das ist natürlich das Themenfeld der Batterienproduktion. Das ist das ganze Feld der künstlichen Intelligenz. Das ist das ganze Feld der Speichertechnologien, die wir brauchen. Das heißt, ich würde das wirklich auf Digitalisierung, würde ich ganz stark setzen. Damit kann ich auch Produktivitätsgewinne heben. Und ich brauche natürlich eine Antwort für das Thema des Energiebedarfs, gerade in den energieintensiven Bereichen, wie beispielsweise Chemie und Stahl, damit da eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird.
Eine letzte Frage, und zwar sagen Ihre Leute, die letzten Wahlen haben ja ergeben, dass viele Arbeiter zur AfD rübergewandert sind und die AfD so ein bisschen die neue Arbeiterpartei geworden ist. Hat also die SPD und die IG Metall oder die Gewerkschaften die Arbeiter verloren? Und woran liegt das eigentlich?
In den Unternehmen ist es eine ganz spannende Entwicklung, weil ganz oft die Leute das unterscheiden. Die sagen hier, Betriebsrat, hier IG Metall, du machst einen guten Job, aber ich gehe trotzdem, also die beteiligen sich auch an Warnstreiks, an Auseinandersetzungen, machen bei uns mit, wenn es dann darum geht, neue Betriebsvereinbarungen auszuhandeln und. Wir haben da ja wirklich gute demokratische Prozesse. Aber die sagen, ich habe so den Kaffee auf, mit einigen Situationen, weil schon wieder hat die Kita zu, die Bildung meiner Kinder ist nicht in Ordnung und ich will sozusagen meinem Frust Ausdruck verleihen und sie wählen AfD. Und also das heißt, da wird differenziert an der Stelle und ich sehe unsere Aufgabe da drin, mit den Menschen in der Diskussion zu bleiben, also schon klare Kante, wenn es rassistisch wird. Aber wir haben einfach Menschen, Entschuldigung, das muss man einfach mal zu kennen sehen, die haben Angst um ihren Job. Die haben in der Familie jemanden, die haben den Arbeitsplatz verloren. Die haben ein Kind, was irgendwie keine gute Bildung hat. Mhm. Ja, und Mieten, die sie irgendwie kaum bestreiten können. Dann kriegen wir im Moment überall die Panikmache, was das Pflegerthema anbelangt, ja. Mhm. Ich finde es fast eine Erschöpfung, weil so viel gerade im Umbruch ist und so viel Verunsicherung. Und unser Job ist es, den Menschen eine Stabilität da drin zu geben. Das ist die Aufgabe von einer Gewerkschaft. Mhm. Und zu sagen, pass auf, wir gucken hier zusammen. Ich finde es auch die Aufgabe von Arbeitgebern. Aber wir gucken, dass wir hier zusammen durchkommen. Und es ist gerade viel im Umbruch, aber wir kriegen das zusammen hin. Und wir kriegen das stabilisiert. Und wir kriegen das zusammen hin und nicht gegeneinander. Das ist wichtig. Wir haben eine Polarisierung. Und ich finde, es geht darum, diese Gesellschaft, die Belegschaften zusammenzuhalten. Und das ist unser tägliches Geschäft im Moment.
Sie sind ja auch SPD-Mitglied. Was würden Sie denn der SPD empfehlen, um die Arbeiter von der AfD zurückzubekommen?
Ich erwarte von der Koalition, die gerade in der Regierung ist, die Themen der Menschen aufzugreifen, Lösungen zu präsentieren. Ich meine, Demokratie ist kein Warenhaus. Ich kann mir nicht die Sachen bestellen. Ich muss mich da auch einbringen. Alles klar. Aber dass die Basics funktionieren, und damit meine ich eine funktionierende Infrastruktur, pünktliche Züge und auch jetzt wirklich Maßnahmen zu ergreifen, bei denen die Menschen das Gefühl haben, es verändert sich was, ob es ein Mietpreisdeckel ist. Das Blöde ist, diese Maßnahmen, das ist ja mal leicht gesagt, aber bis man das dann durch die ganzen Gesetzesverfahren durch hat und bis das dann wirklich sich bei den Menschen vor Ort oder zu Hause auswirkt, das dauert halt noch ein bisschen. Aber da zu sagen, wir haben die Themen auf dem Schirm, und deswegen ist es, ich sag mal, auch gut, dass wir jetzt ein Angebot haben und in den Stahlgipfel und auch in den Autogipfel reingehen, damit wir in diesen krisengeschüttelten Branchen zusammenkommen und wirklich sagen, das ist jetzt unser Plan daraus und so schaffen wir das nach vorne.
Ja gut, vielen Dank, Frau Benner, für das Interview.
Sehr gerne.
Lernen Sie ein Land kennen, in dem die Zukunft spielt. Kommen Sie mit auf die Pioneer Expedition nach Vietnam. 25 Führungskräfte, 6 Tage, 3 Städte. 100 Millionen Menschen leben in Vietnam. Das Land startet ökonomisch voll durch mit über 7% Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr. Begleitet wird die Reise von Frank Sieren, der seit Jahrzehnten in Asien lebt.
Wir wollen wirklich mit den Machern vor Ort sprechen. Wir werden mit Politikern sprechen, wir werden hinter die Kulissen schauen und ein wirklich realistisches Bild von den Stärken dieses Landes zeigen. Also super spannend.
Alle Infos, wohin es geht und wie Sie dabei sein können, all das finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden alle über die milliardenschwere Investition von Nvidia. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Nvidia steckt rund 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Chipkonzern Intel und beteiligt sich damit direkt als Großaktionär. Damit hält Nvidia rund 4% an Intel. Das Geld fließt allerdings ausdrücklich nicht in Intels kriselnde Fertigung, sondern in eine strategische Allianz. Die beiden wollen für die nächste Generation von KI-Anwendungen gemeinsam Chips für Rechenzentren und PCs entwickeln. Konkret bedeutet das, Intel baut maßgeschneiderte CPUs und Chips, die Nvidia dann mit seiner KI-Kompetenz und Technologie direkt in beeindruckende Komplettlösungen integriert. Für Intel ist das eine Riesenchance. Die Aktie stieg gestern, als der Deal bekannt gegeben wurde, um 22%. Das war der größte Tagesgewinn seit fast 40 Jahren. Intel bekommt nämlich neben frischem Kapital vor allem jetzt auch Zugang zu modernster KI-Technik und Nachfrage aus neuen, wachstumsstarken Segmenten. Bisher war Intel ja eher in dem ganzen KI-Hype untergegangen. Und natürlich profitiert aber auch Nvidia. Die Aktie legte um 3,5% zu. Für Nvidia bringt die Kooperation vor allem politische Sicherheit im Chipkrieg mit China und den USA und auch nochmal mehr Einfluss auf der CPU-Seite. Das ist ja eine Schwäche, die Nvidia immer bisher nachgesagt wurde. Das Weiße Haus spricht von einem Meilenstein für die amerikanische Hightech-Produktion. Analysten sehen eine entscheidende Wende für die gesamte Branche. Also absolut spannend wird jetzt zu sehen, wie die beiden Konzerne den Deal auch wirklich umsetzen, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Schummeln beim World Stone Skimming Championship. Das geht gar nicht. Jedes Jahr treffen sich die besten Steineflitscher der Welt auf einer kleinen schottischen Insel namens Easdale. Also Menschen, die flache Steine gekonnt so aufs Wasser werfen, damit sie auf der Oberfläche möglichst weit hüpfen. Easdale ist autofrei und wird gerade mal von 60 Menschen bewohnt. Und doch ist sie jedes Jahr der Nabel der Steine-Skimming-Welt. Hier entscheidet sich, wer die meisten Hüpfer aufs Wasser zaubern kann. Eine Teilnahme ist heiß begehrt. Nur 400 Plätze stehen zur Verfügung. Also wer schafft, ist wirklich Teil des Who's Who der Flitscher-Szene. Und nicht nur die Werfer. Auch für die Zuschauer ist es ein großes Happening. Tausende reisen auf die zerklüftete, windumtoste Insel, um live dabei zu sein. Yay! Die Regeln sind simpel. Nur Steine aus Easdale dürfen verwendet werden, unbearbeitet und naturbelassen. Und natürlich, Fairness und Sportsgeist stehen an erster Stelle. Aber in diesem Jahr haben sich nicht alle daran gehalten. Zwischen den rund 1000 Würfen sind plötzlich verdächtig perfekte Steine aufgetaucht. Tatsächlich wurden einige Steine manipuliert durch nachträgliches Bearbeiten, sodass sie besser hüpfen. Betrug. Doch am Ende hat die Fairness gesiegt. Andere Teilnehmer haben die Betrüger aufgedeckt, die Titel wurden aberkannt und es hagelte Verwarnungen. Die schottischen Steineflitscher meinen es ernst. Wer beim Stone Skimming schummeln möchte, ist in Easdale am falschen Ort.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Weltenbummler dieser Welt bald eine neue Strecke zu entdecken haben und sie führt einmal um die halbe Welt. Für diese neue Flugstrecke braucht man viel Geduld, fast 30 Stunden lang. Los geht's in Buenos Aires. Es ist der längste Direktflug der Welt. Fast. Gut, einen Stopp gibt es in Neuseeland. Dort wird getankt, gecheckt und das Personal ausgetauscht. Die Gäste bleiben an Bord, die fliegen dann weiter nach Shanghai. Eine neue Route, die nicht nur Reiselustige begeistert, sondern auch die Handelsbeziehungen zwischen China und Argentinien stärken soll. Ab Dezember startet sie offiziell. Die längste Flugstrecke der Welt, der China Eastern Airlines. Knapp 20.000 Kilometer, eine echte Probe für das Sitzfleisch und auch für den Geldbeutel. Denn in der Business Class kostet der Flug natürlich mehrere tausend Euro. Und in der Economy, einen ganzen Tag lang im Sitzen schlafen zu müssen, das ist wortwörtlich ein Pain in the Ass. In it for the long haul flight, committed. Wanted me to fail out of spite, I didn't. All guard, but they don't bite, they timid. Thinking that it happened overnight, but it. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beflügelten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen begrüßt Sie hier Gabor Steingart im Samstags Pioneer Briefing Podcast. Same time, same place. Thinking that it happened overnight, but it didn't. In it for the long haul flight, I'm committed. Wanted me to fail out of spite, but I didn't. All bark, but they don't bite, 'cause they timid. Look.